Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 6. Mai. Und hier kommt das Wichtigste für Sie an diesem Montag. In Berlin beginnt der Bundesparteitag der CDU. In Frankreich empfängt Macron Chinas Staatschef Xi. Und in New York werden die diesjährigen Pulitzer-Preisträger bekannt gegeben. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze. Die Länder im Indopazifik blicken mit Sorge auf Chinas immer aggressiveres Auftreten. Auf ihrer Reise in die Region hat sich Außenministerin Baerbock eng an die Seite ihrer Gastgeber gestellt. Formel-1-Überraschung in Miami. McLaren-Jungstar Lando Norris hat zum ersten Mal einen Grand Prix gewonnen. Der Brite nutzte in der Hitze von Florida eine günstige Safety-Car-Phase, übernahm zur Rennmitte die Führung und gab sie bis ins Ziel nicht mehr her. Der deutsche Fußballmeister Bayer 04 Leverkusen hat seine Superserie fortgesetzt, auch ohne seinen gelb gesperrten Trainer Alonso. Leverkusen gewann auswärts bei Eintracht Frankfurt mit 5:1. Die Texte für den Frühdenker-Newsletter hat Simon Hüsken geschrieben. Mein Name ist Johanna Horn. Schön, dass Sie mit uns in die neue Woche starten. Heute beginnt in Berlin der Parteitag der Christdemokraten. Neben Vorstandswahlen steht auch eine Abstimmung über das neue Grundsatzprogramm der CDU an. Spannend bei der Wahl des Vorstands wird weniger die Frage, ob Friedrich Merz im Amt bestätigt wird, sondern mit welchem Ergebnis. Denn bei vielen dürfte hier schon eine Frage mitschwingen, die die Partei nach den Ostlandtagswahlen im Herbst entscheiden will. Wen schickt die Union als Kanzlerkandidaten ins Rennen? Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte in der Sendung Bericht aus Berlin:
Ich glaube, wir werden das gemeinsam entscheiden, aber exakt dann, wenn wir verabredet haben, das zu entscheiden, nämlich nach den Landtagswahlen in Brandenburg, in Sachsen und in Thüringen, weil die Kollegen, die da Wahlkampf machen, die haben eine schwere Aufgabe, aber die sollen über Landespolitik reden, so wie sie das wollen können und darüber sollen sie reden können und nicht über eine Schönheitswettbewerb von Kanzlerkandidaten. Deswegen gebietet der Respekt vor meinen Kollegen, dass ich über dieses Stöckchen heute nicht springe.
Merz wird für die Kandidatur vor allem zwei Hürden zu überwinden haben. Sollte der Parteivorsitzende heute mit mehr als 80% wiedergewählt werden und sollten die Landtagswahlen im Herbst für die CDU nicht zu einem Debakel werden, dürfte Merz die Union wohl als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl im kommenden Jahr führen. Gerade die Wahl in Thüringen wird dabei als größte Hürde gesehen, zumal die Situation für die CDU dort durchaus eine gewisse Brisanz birgt. Will die Partei da ihren Spitzenkandidaten Mario Vogt zum Ministerpräsidenten wählen lassen, könnte sie durchaus auf die Stimmen der Linkspartei angewiesen sein. Die CDU hatte aber 2018 auf einem Parteitag beschlossen, mit der AfD und der Linken nicht zusammenarbeiten zu wollen. Offiziell steht das Thema zwar dieses Mal nicht auf der Tagesordnung, mindestens auf den Gängen oder vielleicht auch ungeplant auf der Bühne, könnte es aber durchaus zur Sprache kommen. Nach den Vorstandswahlen heute steht morgen ein weiterer wichtiger Punkt auf der Tagesordnung. Die Christdemokraten wollen in Berlin ihr neues Grundsatzprogramm beschließen. Ein SPD-Politiker, der krankenhausreif geprügelt wird, Bedrohungen und Einschüchterungsversuche. Für Politiker wird der Wahlkampf immer gefährlicher. Dieser Ausbruch der Gewalt ist eine Warnung, mahnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte:
Die Demokratie wird von so etwas bedroht. Und deshalb ist achselzuckendes Hinnehmen niemals eine Option. Wir müssen gemeinsam dagegen stehen.
Der SPD-Politiker Ecke war am Freitagabend in Dresden von einer Gruppe junger Männer attackiert und so heftig zusammengeschlagen worden, dass er ins Krankenhaus eingeliefert und dort operiert werden musste. Über seinen Zustand sagt Sachsens SPD-Chef Henning Hohmann:
Matthias Ecke wurde im Gesicht verletzt. Er hat einen Bruch des Jochbeins, der Augenhöhle. Und er hat Schnittverletzungen und Hämatome im Gesicht. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut.
Kurz zuvor hatten die Männer wohl schon einen Wahlhelfer der Grünen attackiert. In der Nacht auf Sonntag stellte sich ein 17 Jahre alter Jugendlicher der Dresdner Polizei. Kai Anders ist Sprecher vom Landeskriminalamt Sachsen.
Der 17-jährige Jugendliche ist bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Weiterhin ermitteln wir in jegliche Richtung. Zu einem politischen Motiv können wir derzeit noch keine Aussagen treffen. Die drei weiteren, womöglichen noch unbekannten Tatverdächtigen sind uns noch nicht bekannt, aber wir arbeiten mit Hochdruck an dessen Ergreifung.
Die Angriffe in Dresden sind bei weitem keine Einzelfälle. Vor einigen Tagen wurden in Essen zwei Grünen-Politiker attackiert. Es gab heute zwei spontane Demonstrationen in Dresden und am Brandenburger Tor in Berlin.
Ich bin hier, um unsere Demokratie zu verteidigen, weil gerade in Ostdeutschland ist es keine Selbstverständlichkeit, dass es eine Demokratie gibt und es gilt, sie zu verteidigen.
Weil ich zutiefst erschüttert bin von den Vorfällen in Dresden und ich finde, es kann so auf gar keinen Fall weitergehen. Ich weiß nicht genau, was man noch machen kann, aber ich bin bereit, sehr viel dafür zu machen, dass unsere Demokratie erhalten bleibt.
Unter dem Motto "Bis hierhin und nicht weiter" haben sich auch Politiker fast aller großen Parteien gemeinsam gegen Gewalt in der politischen Auseinandersetzung gewandt. Als Konsequenz aus dem Angriff auf Ecke wollen die Grünen in Sachsen Wahlkämpfer nicht mehr allein auf die Straße schicken. Auch die CDU will in vielen Orten nur noch in größeren Gruppen plakatieren. Morgen wollen Bund und Länder auf einer Innenministerkonferenz über Konsequenzen beraten. Die Hoffnung auf eine baldige Waffenruhe in Gaza schwindet. Gestern ist wieder ein Versuch gescheitert, zwischen Israel und der islamistischen Hamas ein Abkommen über eine Waffenruhe und eine Freilassung von Geiseln zu vermitteln. Eine Hamas-Delegation reiste am Abend aus Kairo ab, um sich mit der Hamas-Führung in Katar über das weitere Vorgehen abzustimmen. Israel hatte keine Abordnung zu den Gesprächen entsandt. Israel lehnt die Forderung der Hamas ab, die darauf beharrt, dass Israel sich in einem Abkommen zu einer Beendigung des Krieges und einem vollständigen Abzug aus dem Gazastreifen verpflichtet. Unterdessen hat Israel den Grenzübergang Kerem Shalom nach einem Raketenangriff der Hamas auf die nahegelegenen gleichnamige Ortschaft vorübergehend geschlossen. Der Grenzübergang ist der wichtigste Korridor für die Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen. Die israelische Armee bombardierte im Anschluss laut eigenen Angaben einen Ort in der Nähe von Rafah, von dem der Angriff ausgegangen war. Ebenfalls gestern hat Israel die Schließung des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera bekannt gegeben und deren Tätigkeit im Land untersagt. Al Jazeera-Korrespondenten haben der Sicherheit Israels geschadet und gegen israelische Soldaten gehetzt, sagte Ministerpräsident Netanyahu. Zudem wurden die Büros des Senders durchsucht und Ausrüstung beschlagnahmt. Der Sender wies die israelischen Vorwürfe zurück und kündigte an, mit allen Mitteln gegen diesen Schritt vorgehen zu wollen. Zum ersten Mal seit 5 Jahren besuchte Chinas Staatschef Xi Europa. Heute stehen Treffen mit Frankreichs Präsidenten Macron und EU-Kommissionschefin von der Leyen an. An Themen mangelt es nicht. Neben dem Krieg in der Ukraine und der Lage in Nahost soll es nach Angaben des Élysée-Palastes auch um die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den Klimaschutz gehen. Im Vorfeld hatte Macron in einem Interview mit dem Magazin Economist gesagt, es sei im Interesse der Europäer, dass China sich für die Stabilität der internationalen Ordnung einsetzt. Nach seinem Besuch in Frankreich reist Xi weiter nach Serbien und Ungarn. Beide Länder sind Teil der chinesischen Investitions- und Infrastrukturinitiative Neue Seidenstraße und pflegen enge Beziehungen nach Peking. Mit Serbien wolle man bei dem Besuch seine eiserne Freundschaft ausbauen, hieß es aus dem chinesischen Außenministerium. In Ungarn, das im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen wird, stehe gar ein Meilensteinbesuch an. Eine Station in Deutschland ist auf Xis Europareise dagegen nicht geplant. Anders als vor 5 Jahren wird Deutschland auch nicht an den Gesprächen im Élysée-Palast teilnehmen. Bundeskanzler Scholz hatte China erst vor kurzem besucht und dabei auch Xi getroffen. Macron und Scholz hatten sich im Vorfeld des Besuchs aus Peking am vergangenen Donnerstag bei einem privaten Abendessen in Paris besprochen. Heute werden in New York die diesjährigen Pulitzer-Preisträger bekannt gegeben. Sie zählen zu den begehrtesten und renommiertesten Preisen im Journalismus. Eine an der Columbia-Universität angesiedelte Jury würdigt mit der Auszeichnung jedes Jahr in 23 Kategorien die Arbeiten von Journalisten und Kulturschaffenden. Im vergangenen Jahr hatte die Jury unter anderem die US-Zeitungen Washington Post, New York Times und die Presseagentur Associated Press ausgezeichnet. Vor der Bekanntgabe der Preisträger hatten die Organisatoren schon in einer Mitteilung das Engagement studentischer Reporter im Rahmen der Proteste an mehreren großen US-Universitäten gelobt. Seit Wochen kommt es an zahlreichen Unis in den USA zu pro-palästinensischen Protesten und immer wieder auch zu Festnahmen. Unter anderem an der Columbia-Universität wurden Protestlager von der Polizei geräumt. Und jetzt noch wie immer am Montag ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Gibt es tatsächlich eine Wiederholung des letzten deutsch-deutschen Champions League-Finals 2013? Zumindest für den BVB sieht die Ausgangslage vor dem Rückspiel morgen nach dem 1:0 im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain vielversprechend aus. Und auch der FC Bayern darf sich beim Auswärtsspiel in Madrid am Mittwoch durchaus Hoffnung auf einen Platz im Finale in Wembley machen. Bayer Leverkusen könnte am Donnerstag gegen die AS Rom das Finalticket in der Europa League lösen. Am Donnerstag feiert Russland am Tag des Sieges den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland. In Moskau wird der wichtigste russische Feiertag traditionell mit einer großen Militärparade begangen. Außerdem wird der russische Präsident Wladimir Putin eine Rede halten. Zwei Tage vorher, am Dienstag, wird Putin offiziell in seine fünfte Amtszeit eingeführt. Das schwedische Malmö steht diese Woche ganz im Zeichen des Eurovision Song Contests. Nach den Halbfinals morgen und Donnerstag steht am Samstag die große Finalshow an. Deutschland ist zwar für die Endrunde als einer der großen Geldgeber automatisch qualifiziert, zu den Favoriten zählt der deutsche ESC-Kandidat Isaac aber nicht. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.